Ja, da sind wir mal wieder mit den Meerwurztropfen. Hallo Roberto.
Hallo.
Roberto, wir sind heute zu zweit. Andi hat es eigentlich verpeilt, kann man sagen.
Ich glaube, er ist völlig desillusioniert.
Ja, wahrscheinlich. Also Andi ist irgendwie noch in einem Meeting, das auch länger dauert. Gefällt ihm auch nicht, aber jetzt müssen wir es halt zu zweit machen. Und das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ja, normalerweise ist ja so die Frage, wie geht's dir? Die ist ja immer so nichtssagend, profan. Aber bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Politikverdrossenheit und insbesondere tatsächlich unsere eigene Politikverdrossenheit, frage ich dich jetzt doch mal, wie geht's denn dir, Roberto?
Persönlich geht's mir nicht schlecht, aber ja, es ist schon so. Ich habe so den Eindruck, es bewegt sich nichts mehr nach vorne und nichts mehr nach hinten.
Na, nach hinten schon eher, ne?
Ja, das stimmt auch wieder. Nein, ich bin schon sehr politikverdrossen, desillusioniert und ich merke auch teilweise sehr lustlos. Also ich höre Nachrichten und denke mir immer, was hat die ganze Scheiße mit mir zu tun? Geht dir vielleicht auch so?
Ja, also mir geht's auch schon ein bisschen länger so und ich habe das Gefühl, ich glaube ein oder zwei Leser haben das auf Facebook auch vor kurzem gar nicht moniert, sondern mehr ziemlich nüchtern festgestellt, dass sich das in unseren Texten im Moment auch so ein bisschen niederschlägt, dass die wohl auch irgendwie so ein bisschen desillusioniert wirken. Und ja, im Prinzip würde ich ganz gerne mit dir drüber sprechen, woher das denn kommt. Ich meine, wir sind ja nun schon ein paar Jahre als Politblogger aktiv. Übrigens, ich muss kurz sagen, du schnaufst so ein bisschen, du bist ein bisschen erkältet, ne?
Ja, bin ich. Ich kann mal das Mikrofon ein bisschen weiter wegmachen.
So. Ja. Ja, nicht, dass du dann zu leise wirst, aber dass die Hörer sich nicht wundern, also gesundheitlich bist du jetzt auch noch angeschlagen.
Naja, also eine Erkältung, da rede ich nicht davon.
Na gut, nichtsdestotrotz.
Wir sind ja eh schon so desillusioniert, da müssen wir es ja nicht noch schlimmer machen.
Genau, und daher meine Frage tatsächlich, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe für dich, für uns beide. Wir machen das ja nun schon ein paar Jahre, wir bloggen ja relativ lange schon und klar, es gibt immer Höhen und Tiefen und dann gibt es auch mal die Phasen, wo man das Gefühl hat, ach, mir fällt gar nichts ein, ich kann gar nichts schreiben. Zu anderen Zeiten hat man das Gefühl, dass man 3, 4 Artikel gleichzeitig schreiben kann. Das sind so alles so die normalen Auf- und Abs, die man so hat. Aber im Moment ist es zumindest bei mir wirklich so eine Qualität, dass ich auch echt denke, ja, wie du eben schon gesagt hast, yes, es im Prinzip geht nichts. Es geht nicht viel und es passiert nicht viel. Und das, was wir so erleben, ja, das ist so oberflächlich, ohne dass tatsächlich konkrete Themen will ich gar nicht sagen, aber ich sag mal, größere Themen tatsächlich in Angriff genommen werden. Also jetzt ganz aktuelles Beispiel vielleicht, um es mal ein bisschen konkret zu machen. Jetzt diese Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, die jetzt seit, keine Ahnung, gefühlten 3 Jahren, wahrscheinlich sind es 2, 3 Wochen, die Sau jetzt durchs mediale Dorf getrieben wird.
So kannst du über Friedrich Merz jetzt auch nicht sprechen.
Wie?
Ja, also ich bitte dich, sei doch mal ein bisschen freundlicher. Wir müssen trotzdem professionell bleiben, auch wenn wir desillusioniert.
Ja.
Außerdem, glaube ich, wohnt der Mann gar nicht auf dem Dorf, oder? Der wohnt, glaube ich, in einem Flugzeug, wenn ich das richtig gehört habe.
Jetzt hör mal auf, hier pseudolustig zu sein. Du weißt genau, was ich meine.
So ist es ja ein ernstes Thema, Entschuldigung.
Ja, wir sprechen über ein ernstes Thema. Wir sind desillusioniert und jetzt hör auf, hier den Clown zu machen.
Okay.
Naja, jedenfalls, also das ist zum Beispiel so eine Geschichte, dann denke ich mir, was ändert sich eigentlich für die Menschen, wenn jetzt Spahn oder wenn Merz oder wenn Kramp-Karrenbauer Vorsitzende der CDU wird. Was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für einen tieferen Sinn oder Erneuerung?
Anfangs ja überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja, dann ist derjenige, der es wird, der ist erstmal Vorsitzender der Union. Damit ist ja noch gar nichts passiert. Ja? Vorsitzender der Union kann man ja schon mal werden, wenn man Pech oder Glück hat, kommt drauf an. Aber erstmal hat das überhaupt keine Bedeutung. Es ist auch nicht gesagt, dass der später Kanzler wird oder Kanzlerin, wie auch immer. Das weiß man ja alles gar nicht. im Zweifelsfall wird sowieso ein grüner Kanzler, so wie es momentan aussieht. Wobei, wollen wir nicht darüber sprechen, dass ein grüner Kanzler wird, das macht mich noch fertiger, muss ich fast sagen.
Ja, können wir ja vielleicht gleich nochmal streifen.
Ja, also ich weiß nicht, es sind so viele Scheißthemen da.
Ja, da sind wir schon wieder mittendrin, ne? Also
ja.
Es hört auch wirklich auf, mich zu interessieren. Ich meine, dieser Vorsitz der Union bzw. der CDU tangiert mich im Prinzip genauso viel, ob jetzt von der Leyen Bundesverteidigungsministerin ist oder ob es meinetwegen ab nächste Woche Altmaier ist. Ist im Prinzip wurscht.
Ja, und das meine ich ja. Das sind ja nur austauschbare Charaktermasken, wie man das immer so schön sagt. Wobei ich glaube, Merz ist schon noch ein Kaliber, das ich mir nicht wünschen würde. Aber naja, gut, als Unionsvorsitzender ist er ja noch okay, das ist mir scheißegal. Kanzler muss er jetzt nicht unbedingt werden. Aber andererseits, dann wird es halt Habeck und dann sind wir schon wieder bei dem Thema, das ist ja alles so scheiße.
Ja, du fängst ja immer wieder damit an.
Ja, ich weiß. Was soll ich denn machen? Man landet ja zwangsläufig immer wieder bei diesen Leuten.
Ich
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand von der Linken Kanzler wird oder von der SPD. Gibt's die SPD noch? Gibt's die noch?
Die könnte wieder reinkommen, wenn wir jetzt zur Wahl wären.
Ja, also ich glaube, reinkommen, das schaffen sie gerade noch, so 7% kriegen sie noch hin. Aber tatsächlich, das macht mich auch depressiv. Weißt du weißt, dass du die SPD ja eigentlich brauchst, wenn du eine linke Alternative haben willst im Bundestag.
Eine SPD, nicht die
SPD. Eine SPD, ja, doch die SPD. Und natürlich nicht mit diesen Leuten, aber diese Partei. Mhm. Ja. Und dann guckst du dir diese Leute an und die stehen da auf der Bühne bei ihrem Debattencamp. Und ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus evangelikalen Gottesdienst und also wo man sich da selbst erbaut und wo man sich selbst auf die Schulter klopft und Chaka ruft, wir schaffen das. Und und es hat schon auch was von einer Sekte. Also ich glaube, die in Waco, kennst du die noch, die Sekte aus den 90er Jahren, die sich da alle selbst gemeuchelt haben?
Ja.
Also ich glaube, es fehlt echt nicht mehr viel, bis die Nahles alle zum Selbstmord aufruft.
Ja, eine Sekte habe ich bisher nicht gedacht. Also ich dachte eher an so eine Kindergartentruppe mit so ein bisschen Dschungelcamp irgendwie. Also das steckt aber auch im Namen. Das war ja Debattencamp, glaube ich, haben die es genannt oder
so. Ja, so haben sie es genannt. Auch so ein schicker Name, oder? Auch schick.
Ja, Debattencamp ist super. Also ja, das ist nicht viel mehr als Rhetorik und vielleicht auch so ein bisschen Verzweiflungstat. Weil ich meine,
ja,
die SPD ist nach wie vor im freien Fall.
Ja, denen nimmt man ja auch nichts ab. Und nur weil sie jetzt sagen, sie wollen Hartz IV abschaffen, was ich ihnen sogar im gewissen Sinne glaube jetzt im Moment, der Postillon hat das wunderbar geschrieben. Natürlich ist die SPD dafür, dass Hartz IV abgeschafft wird. Die stehen ja kurz vor der Arbeitslosigkeit.
Ja.
Die rutschen ja alle selbst in Hartz IV.
Ja, hab ich auch gelesen, ja.
Ja, aber im Ernst, tatsächlich glaube ich ihnen das sogar, dass sie es irgendwie abschaffen wollen. Es nimmt ihnen einfach bloß keiner mehr ab, weil es viel zu spät ist.
Und dann ich sehe es noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass sie glauben, dass sie es abschaffen wollen, aber im Prinzip wollen sie es nicht. Also
ja, sie ich sind finde, ja, abschaffen ist ja eh schwierig. Ich meine, wir müssen ja nicht von Hartz IV abschaffen. Irgendeine Lohnersatzleistung muss es ja immer geben. Ob das dann Hartz IV heißt oder nicht, das ist ja wurscht. Die Frage ist ja nur, wie gestaltet man so eine Lohnersatzleistung? Und da ist natürlich innerhalb von Hartz IV, gibt es schon einige Blöcke, die man schon auflösen muss. Kann ja nicht sein, dass jemand 100% seiner Leistung gestrichen bekommt. Wenn es ein Existenzminimum gibt, dann kann man nicht einfach alles zusammenstreichen.
Ja, aber das ist der Punkt. Ich denke halt tatsächlich, letztlich also was in der SPD oder sagen wir mal in der Führungsspitze der SPD, man muss da wirklich differenzieren, weil es an der Basis, glaube ich, wirklich haufenweise Genossen und Genossinnen gibt, die wirklich gutes Denken in sich tragen und auch einen guten Job machen an der Basis, soweit das möglich ist irgendwie. Also spreche ich jetzt von der Führungsriege. Und bei der ist es halt tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass sie inzwischen, was ja sowieso schon sehr spät ist, aber dass sie inzwischen dann doch mal kapiert haben, dass sie im freien Fall sind und dass sie mit diesem Gelaber irgendwie über die wahnsinnig sozialdemokratische Sachpolitik, die ihnen dann die CDU im Außenauftritt weggenommen hat, dass sie ja so wahnsinnig tolle Politik gemacht haben und so, das interessiert keine Sau mehr, das glaubt denen keine Sau mehr und damit kommen sie letztlich nicht durch. Und sie haben ja alles Mögliche probiert. Andrea Nahles hat vor kurzem ja noch getönt, wie stolz sie darauf ist, dass die personelle Erneuerung in der SPD schon vor einem halben Jahr stattgefunden hat, wo ich so dachte irgendwie, ey, was hat die denn wieder gesagt? Offen. Sie meinte tatsächlich die Tatsache, dass sie jetzt die neue Vorsitzende geworden ist, wo ich denke so irgendwie, ey Alte, das hat doch nichts mit personeller Erneuerung zu tun. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Inzwischen sind sie meiner Meinung nach wirklich an dem Punkt und auch Nahles insbesondere ist an diesem Punkt, weil die ist ja die, die die Verantwortung letztlich trägt für die ganze Scheiße, an dem Punkt, dass sie sagen, wir müssen jetzt irgendwas Großes rausholen. Das klingt jetzt ein bisschen obszön, also im Sinne von...
Man kann aber aus dem Kleinen nichts Großes rausholen. Das geht rein räumlich betrachtet, geht das schon gar nicht.
Ja, aber Hartz IV abzuschaffen, das ist zumindest mal eine größere...
Ja, es klingt super toll, aber ja. Es ist ja natürlich Quatsch. Man muss ja auch gar nicht von Abschaffen reden. Ich bin ja Linker und ich bin ja auch lange Zeit Mitglied in der Linkspartei gewesen.
Aber wusste ich gar nicht.
Ich meine, oh Gott, habe ich das jetzt ausposaunt? macht mich auch so depressiv, dass ich Mitglied bei der Linkspartei war. Ich könnte schon wieder.
Ich war ja DKPler, aber das ist schon ganz lange her.
Das muss schon sehr lange
her
sein.
Ja, das ist
schon
ganz lange her, ja.
War das noch unter Thälmann?
Das ja so lange nun auch wieder nicht.
Ach so.
Ingo B. war es, das war der Kreisvorsitzende. Ah nee, das war SDAJ da. Ne, ist egal. Gut,
also. Ja, ist ja wurscht. Ja. Na, auf jeden Fall, ich muss ja auch als Linker sagen, Hartz IV abschaffen, das klingt immer toll, das war auch lange der Slogan. Teil ist natürlich Quatsch, abschaffen, davon kann ja nicht die Rede sein. Irgendeine Lohnersatzleistung habe ich, ich wiederhole mich, braucht's ja. Und dass die natürlich auch nach Bedürftigkeit ausgerichtet sein muss, das ist doch wohl selbstverständlich. Ja, also wir brauchen keinen, das wären wir ja wieder beim na, wie heißt es denn, Grundeinkommen. Wenn wir die Bedingungslosigkeit aufheben, dann hätte ja jeder die Möglichkeit, das zu kassieren. Das wollen wir ja auch gar nicht. Uns geht's ja gut, oder Tom? Wir brauchen ja gar kein Grundeinkommen.
Gehen wir weg mit dem Grundeinkommen. Also darüber will ich jetzt echt nicht sprechen.
Nein, da reden wir auch nicht. Das macht mich auch so fertig. Ja. Und nein, aber das klingt halt toll. Und ich, ganz toll ist natürlich der Habeck, der auf anderer Ebene natürlich auch Hartz IV abschaffen will, der ganz eloquent in der FAZ geschrieben hat, der Mensch ist kein fauler Hund. Der Mensch, jetzt sprechen Sie wieder vom Menschen. Das finde ich grundsätzlich schon immer sehr verdächtig, wenn man vom Menschen spricht. Das sind so Diskussionen für die Philosophie, finde ich. Aber für jemand, der Sozialpolitik machen will, der Mensch, wer ist denn das? Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Ich kenne viele Menschen, aber den Mensch habe ich noch nicht kennengelernt.
Ja, okay. Also vielleicht sollten wir jetzt erstmal ganz kurz differenzieren. Ja, eine Lohnersatzleistung braucht es. Da stimme ich dir zu.
Ja.
Und ja, so wie Hartz IV konstruiert ist, muss es weg. Und ob man es dann, was weiß ich nicht, Fliegenpilz 0815 nennt oder so, das soll jetzt erstmal egal sein.
Es heißt ja ohnehin nicht Hartz IV, es heißt ja Arbeitslosengeld II. Wir reden ja nur immer von Hartz IV, ich weiß gar nicht. Hätten wir schon lange abschaffen sollen, dass wir von Hartz IV reden.
Ja gut, also bitte. Jedenfalls, also dieses Konstrukt, so wie wir es jetzt haben, mit der Sanktionierung, hast du ja gerade selbst gesagt, bis maximal 100%. Ich meine, wir sprechen hier von einer Grundsicherung, die ja laut Bundesverfassungsgericht sowieso schon zu niedrig ist. Und wenn die dann auch noch weiter runter sanktioniert wird, dann, ich habe es mal gelesen und ich finde es gar nicht so verkehrt, auch wenn es erstmal nach einem großen Wort klingt, dann hat das was von einer Foltermethode. Denn die Menschen, die sowieso schon kreuchen und fleuchen und dann noch mehr zusammengestrichen bekommen durch die Sanktionen, die sind irgendwann auf einem Level, der wirklich dann auch gefährlich für andere und sie selbst werden kann. Aber das mal am Rande. Das mal am Rande. Also
Stichwort sozialer Frieden halt auch.
Genau. Sagen wir jetzt einfach zunächst mal Hartz IV oder ALG II, wie auch immer, Hartz IV, bleiben wir ruhig mal bei der Bezeichnung. Insbesondere mit den Sanktionen und diversen anderen Zwangsmaßnahmen, die das Ganze beinhaltet, muss weg oder muss ausgetauscht werden gegen ein System, das menschlicher aufgebaut ist. Und ich meine, das ist ja ganz interessant. Das ist ja tatsächlich so, dass neben der SPD und den Grünen, ich glaube, ich habe sogar vorhin gelesen, dass jetzt die Linke sogar sagt, okay, wenn ihr das jetzt wirklich ernst meint, dann steigen wir damit auf. Und das hätte ja sogar was. Aber mir fehlt der Glaube.
Das fehlt mir auch. Aber allein das als Themenblock reicht nicht aus, um in diesem Land eine linke Alternative zur Union, zur FDP, zu den Grünen, muss ich ja fast auch noch sagen. Die können ja genauso gut im anderen Lager rummachen. Also insofern, das reicht nicht aus. Da gehört viel mehr dazu. Guck, wenn ich jetzt schaue, wie der Scheuer oder die Glöckner, beide haben sich in den letzten Tagen immer hervorgetan. die sind Minister. Und die können kein Gesetz verabschieden, weil sie ständig darauf aus sind, Unternehmen, die Glöckner Lebensmittelkonzerne, der Scheuer Automobilkonzerne, die sind ständig damit beschäftigt, von diesen Konzernen freiwillige Leistungen abzubetteln. Hm. Ja, was ist denn das für eine Art von Politik? Wenn das nicht aufhört, diese neoliberale, ich weiß nicht, also wie sage ich denn das, dieses neoliberale in den Arsch kriechen gegenüber Konzernen, da kannst du Hartz IV auflösen, was du willst, das ändert sich so wenig. Du brauchst schon wesentlich größere Visionen, wesentlich größere Perspektiven und Utopie ist ein hohes Wort, so weit will ich gar nicht gehen, aber du brauchst schon ein völlig anderes Verständnis von Politik. Und das sehe ich bei SPD nicht und das sehe ich bei den Grünen nicht und bei vielen Linken, sei mal nicht böse, sehe ich es auch nicht.
Jein. Also ich würde da schon unterscheiden wollen. Also ich stimme dir zu. Nee, warte mal, andersrum. Ich fange doch mal bei Hartz IV und den Sanktionen an. Wenn es denn tatsächlich gelingen sollte, und wie gesagt, mir fehlt inzwischen der Glaube daran, aber bleiben wir mal im Konjunktiv. Wenn es tatsächlich gelingen sollte, da so eine Art Bewegung oder Einigkeit zwischen SPD, Grüne und Linken herzustellen und möglicherweise dann vielleicht tatsächlich es zu schaffen, immer noch sehr, sehr im Konjunktiv, dass Hartz IV den Schrecken, den es jetzt hat, zumindest zu Teilen verliert, dann sehe ich in erster Linie mal die Menschen, die dann unter diesem System, wie es jetzt praktiziert wird, nicht mehr so leiden müssen, wie sie es jetzt tun. Und das wäre zumindest für die Betroffenen definitiv, und das ist wichtig, eine Verbesserung. Also von daher ist das sozusagen eine Baustelle, bei der ich sage, wenn man da etwas verändern könnte, wenn das denn wirklich so sein sollte, dann ist das noch keine Vision oder kein größeres Ziel, aber dann ist es zumindest etwas, das deutlich mehr ist als jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel 13.000 neue Stellen in der Pflege anzukündigen. Das ist für mich ein Witz.
Dann hast du eine Baustelle gewonnen, aber den ganzen Krieg, das passt ja gar nicht. Aber du weißt,
Nein. Ich spreche nur über diese Schlacht, nicht über den ganzen Krieg, um jetzt mal in der Terminologie zu bleiben. Moment. Auf der anderen Seite, und das ist tatsächlich das gesellschaftlich für mich viel, viel größere Problem. Und das hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich so, neoliberale Arschkriecherei hast du gerade genannt. Wenn jetzt Klöckner, Scheuer, Merkel sowieso und Spahn ist dann schon wieder noch ein anderes Thema, aber egal. Wenn diese ganzen Vollhongs nicht aufhören, genau das zu tun, was sie tun, nämlich der Großwirtschaft und der Großfinanz in den Arsch zu kriechen, dann wird sich auch weder an unserer noch an der allgemeinen Politik oder vor kurzem hat jemand gesagt Politikerverdrossenheit nichts ändern, weil nämlich dieses Problem, dass die Politik überhaupt gar nicht mehr handlungsfähig und auch nicht mehr handlungswillig ist, so stellt es sich ja dar, das erkennt mittlerweile selbst der Dümmste. Das ist so. Das geht den Menschen nicht mehr vorbei und die denken nicht mehr darüber nach, irgendwie wen sie jetzt sympathischer finden, irgendwie Steinmeier oder Merkel oder Spahn oder Seehofer oder was, oder unsympathischer, je nachdem, welche Namen man aufzählt, sondern die merken das. Und die Leute merken, ey, die da oben. Die da oben darf man ja inzwischen auch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, seit letztem Jahr.
Ja, das darf man nicht sagen, weil Gauland sagt sowas auch. Und wenn Gauland sowas sagt, dann ist die da oben schon mindestens nationalsozialistisch. Und das früher die Linken mal gesagt haben, die da oben, das haben alle vergessen. Also mit anderen Worten, Gauland beackert eigentlich tatsächlich auch, Gauland, die AfD, beackert natürlich durchaus mit ihrem Anti-Elitarismus durchaus ein linkes Metier. Das haben sie jetzt schön der AfD in die Schuhe geschoben. Und jetzt kann man als Linker nicht mal mehr gegen die da oben sein, weil sonst ist man ja fast schon bei der AfD. Ach, das macht mich auch so desillusioniert. Was soll ich da noch sagen?
Genau, ich jedenfalls sag die da oben und ich meine auch die da oben, denn es gibt die Schere zwischen Arm und Reich und wenn es die gibt, dann kann man auch nicht leugnen, dass es die da oben und die da unten gibt. Das ist nun mal so. Fakt, Punkt, aus, Ende. Und die da unten, die haben mittlerweile einfach begriffen, die einen intellektuell, weil sie sich informieren, die anderen einfach nur, weil sie feststellen, dass sich am Arbeitsmarkt überhaupt nichts tut, dass sich an ihrer Situation als Minijobber nichts tut oder als Rentner nichts tut oder dass ihre Kinder arm sind. Die haben kapiert, ja, da passiert nichts. Da wird nichts für uns gemacht.
Also tatsächlich ist es ja so, es fehlt uns schon an überzeugenden Erzählungen. Ich habe neulich einen Text über Sinnstiftung geschrieben, Wellbeck, bei Makroskop. Da habe ich ja auch viel Kritik bekommen, weil Wellbeck ist ja schließlich mindestens der beste Freund vom Gauland. Ach Gott, ich könnte schon wieder kotzen. Und die Leute haben gar keine Ahnung von Wellbeck, aber haben alle eine Meinung von ihm. Mhm. Und da können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ich weiß, dass du neulich den Unterwerfung gelesen hast.
Ja.
Ich muss halt sagen, das ist tatsächlich etwas, was uns massiv fehlt in dieser Gesellschaft, die Sinnstiftung. Warum machen wir das alle? Warum stehen wir in der Früh auf, sofern wir einen Job haben und arbeiten? Da war ja selbst der Sozialismus weiter. Die haben wenigstens einen Fünfjahresplan gehabt und der war nach 4 Jahren schon fertig. Zynisch gesagt natürlich, das ist mir schon klar, dass das auch alles Quatsch ist. Aber jede Gesellschaft hat eine große Erzählung gehabt und selbst im Mittelalter, wo es nichts gab, da gab es eine göttliche Ordnung. Die will ich nicht wieder haben, aber in gewissem Sinne hat die Aufklärung ein Riesenvakuum entstehen lassen. Wir wissen nicht, für was wir das machen. Und wir sind immer auf der Sinnsuche. Und die Sinnsuche, das sind dann diese Toleranzthemen. Da geht es dann darum, dass Männer Frauen sein wollen. Das darf man ja so gar nicht sagen, sonst ist man ja schon wieder rechts. Aber es ist so. Und dann geht es um Veganer-Themen. Das sind so diese Selbstfindungstrips, weil es einfach an Sinn fehlt. Ich weiß nicht, also ach komm, das macht mich schon wieder so depressiv, red du weiter.
Naja, und ich meine, diese Selbstfindungstrips, das, wenn es denn Selbstfindungstrips wären, ja, dann würde ich ja noch sagen, ja gut, soll jeder machen, wie er Bock hat. Ja, es wird ja gleich zur Religion erhoben. Und
selbstverständlich.
Ne, und jeder, der es dann anders sieht oder der eben nicht auf demselben Trip unterwegs ist, der ist dann mindestens ein Arschloch oder vielleicht auch ein Nazi oder ein Querfrontler oder ein Rechtsausleger, weiß der Henker was nicht irgendwie.
Und, Querfrontler, das ist auch Quatsch, du bist hinten dran. Querfrontler sagt man gar nicht mehr so. Das war eine ganze Weile lang in. Das hat man vor allem Linken gesagt, die dann kokettiert haben mit Rechten, so haben sie es genannt. Heute ist es so, Querfrontler gibt es nicht mehr. Einer, der eigentlich glaubt, links zu sein und dann Verständnis hat für AfD-Wähler, ist kein Querfrontler, der ist ein Rechter. Also diese Zwischenstufe gibt es nicht mehr. Du bist schon gleich ganz drüben angekommen.
Okay, obwohl das ist interessant. Ja, gelesen habe ich tatsächlich das Wort länger nicht mehr.
Das siehst du, ich auch nicht.
Das ist dann jetzt gleich abgelöst worden vom rechten Fascho oder AfD-Versteher oder irgendwie sowas. Ne?
AfD-Versteher auch nicht. Das ist viel zu passiv. Da bist du mindestens ein Faschist. AfD-Versteher hat ja noch was vor. Du bist keiner, aber du verstehst sie. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, wir sind da tatsächlich, was die Beleidigungsquote der Leute betrifft, die halt nicht unbedingt alles nachbeten, was da in den Medien stattfindet, die ist schon anders. Also es läuft schon mittlerweile wesentlich radikaler.
Jetzt bist du weg. Jetzt warst du kurz weg. Jetzt bist du wieder da. Okay.
Ich bin da, ja. Was hast du denn noch gehört?
Es läuft wesentlich radikaler. Ich weiß nicht, ob du danach noch
irgendwas. Ja, das war schon alles. Ich habe dann auch geschwiegen.
Okay, hast du dann was vielleicht deswegen weg?
Das war so eine Trauerminute, die ich eingelegt habe.
Genau, ja, wir benutzen
tatsächlich,
ja,
aber du, ja. Wir, das ist ja nicht nur so, also es fehlt an Erzählungen und wir sind nicht die Einzigen, die deprimiert sind und verstockt sind, was das alles betrifft und verdrossen natürlich. Guck dir doch mal die ganze, wie soll ich sagen, Science-Fiction. Guck dir mal Science-Fiction an, was in den letzten Jahren produziert wurde. Kannst du auch nur eine Serie oder einen Film nennen, in der es eine positive Utopie gibt? Utopie ist ja sowieso immer positiv. Aber es findet doch eigentlich nur noch eine Dystopie statt. Egal, was du guckst. Es kann sich offenbar kein Kunstschaffender, der mit dem Metier Film betraut ist, überhaupt noch vorstellen, dass die Menschheit in eine gute Zukunft geht.
Ja, das stimmt. Ich habe vor kurzem ein ganz kurzes Video gesehen von einem Typen, der irgendwie an der Universität, ich glaube, das war ein längerer Vortrag, aber das Video ging nur 15 Minuten, da ging es um künstliche Intelligenz. Und der fällt mir jetzt ein, weil der nämlich sagte, das ist ganz witzig, oder was heißt witzig, also bemerkenswert, der meinte, wenn wir heute an künstliche Intelligenz denken oder wenn wir darüber lesen oder erst recht, wenn wir uns Filme oder Serien über künstliche Intelligenz angucken, dann läuft's immer scheiße.
Ja, ja, natürlich.
Also die künstliche Intelligenz ist letztlich immer etwas, das, das sozusagen das Böse in sich trägt, das gegen den Menschen agiert und ihn dann irgendwann vereinnahmt und so weiter und so fort. Wo ich mir dann auch dachte, so, ich weiß gar nicht, was gefährlicher ist irgendwie, die künstliche Intelligenz oder im Moment mehr oder weniger der Mangel an natürlicher Intelligenz.
Ja, beides. Aber ich glaube, das ist das eine, ist die künstliche Intelligenz, die auch andere Szenarien. Also Walking Dead ist jetzt so ein bisschen außer des Wettbewerbs, weil da natürlich was Fiktives passiert. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwann Tote wieder auferstehen. Aber es gibt ja auch andere Utopien, Dystopien, muss ich ja sagen, in der es jetzt nicht unbedingt strotzt vor technischen Schnickschnack. Und trotzdem geht man davon aus, dass die Menschheit, sie wird übervölkert sein, die Erde. Es wird zu wenig Ressourcen für alle geben. Es wird einen Klassenstaat geben auf irgendeine Art und Weise, wo nicht alle so versorgt werden, wie sie gern versorgt werden würden. Wenn man jetzt das an Star Trek festmacht, Star Trek war eine Utopie, die tatsächlich positiv war. Da hat man sich vorstellen können, dass die Menschheit aufgeht in einem Verbund von verschiedenen interstellaren Rassen. Das war noch positiv in den 60ern, dann später auch in den 80ern und 90ern noch. Wenn man heute die aktuelle Star Trek Serie sieht, Discovery heißt die, Andi schwört auf die Serie, muss ich sagen, der findet sie gut. Ich habe da nur reingeguckt, auch das ist wesentlich düsterer geworden, als es früher war. Also mit schönen gelben und blauen Nickies läuft da keiner mehr rum, das sowieso schon seit langem nicht mehr. Aber es ist schon düster, es ist sehr gewaltsam und so weiter. Anders, glaube ich, kriegst du auch die Leute nicht mehr vom Fernseher. Kein Mensch glaubt mehr, dass es positiv für uns läuft.
Naja, aber das spiegelt natürlich auch tatsächlich die Entwicklung der letzten 20 Jahre wieder. Also ich meine, als Captain Kirk noch mit seinen Plastiksteinen gegen irgendwelche Alien-Monster auf irgendwelchen Planeten gekämpft hat oder so, da gab es ja auch, keine Ahnung, die hatten kein Geld mehr, Zahlungsmittel war völlig wurscht, war sowieso alles da. Gesundheitsversorgung, das hat halt hier Pille erledigt irgendwie.
Mit dem Salzstreuer.
Das ist natürlich ein sehr simples Bild gewesen, aber es war trotzdem ein Bild, das irgendwie damals noch funktioniert hat, weil wir tatsächlich, jetzt fangen wir an, über damals zu sprechen irgendwie, aber nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich, es ist schon ein Unterschied.
Im Kalten Krieg war noch alles gut.
So, ja, überspitzt könnte man es fast so sagen. Also,
ich weiß, ja.
Ich sag mal so, Gleichgewicht des Schreckens und so weiter, Abschreckung irgendwie funktionierte. Dann gab es dann auch noch irgendwann die Ost-West-Annäherung unter Willy Brandt und so weiter. Also da gab es tatsächlich irgendwie noch positive Ideen oder wenn man über Science Fiction oder Utopien, heute denkt man tatsächlich über Dystopien nach und damals hat man über Utopien nachgedacht. Das ist tatsächlich. Ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr verkauft. Das kriegst du wahrscheinlich auch keinem Produzenten mehr verkauft.
Ach schon, aber in einem anderen Metier, da musst du dann für die ARD oder für irgend so eine Rosamund Pilcher-Geschichte machen. Das ist natürlich, das ist keine Utopie, aber das ist dann so Harmonie und Zuversicht.
Ja, aber das ist dann schon wieder die komplett.
Natürlich auf privater Ebene. Also da geht es dann um Liebe.
Genau.
Und es geht immer um Oberschichten-Tussis, die irgendwelche Männer abgreifen wollen oder um Oberschichten-Männer, die irgendwelche Tussis abgreifen wollen. Also es ist immer das gleiche Metier, immer das gleiche Milieu, das da bedient wird. Und das ist natürlich, da ist es dann wirklich auf der rein privaten Ebene, da kann man Glück verwirklichen. Das hat was Biedermeierisches, ja.
Ja, das ist der Mikrokosmos.
Genau. Ne? Und im politischen Kontext, das findet ja da drin gar nicht statt.
Nein. Das ist Politik ist ja völlig uninteressant in dem Zusammenhang.
Und ja, weil dann würde vielleicht die Tussi, die den Oberschichtenkerl haben will, die wird vielleicht merken, dass der Oberschichtenkerl eigentlich ein Arschloch ist, weil er die CDU wählt und für Merz ist. Und dann lässt man das natürlich raus, weil dann die Liebesgeschichte nicht mehr funktioniert, weil sie ja natürlich eine verkappte Habeck wählt. Ist.
Ja, aber dann kannst du ja die Nachmittagsrosen in ARD kannst du dann ja vergessen. Also das funktioniert dann ja nicht mehr. Also das
ja,
ist dann,
eben. Also
das
da ist ein anderes raus.
Ist ein anderes Format. Und die Format, die ist aber auf hier rumzuschniefen, Mann.
Entschuldigung, schneid das raus. Ich muss mal kurz schniefen. Darf
ja,
ich
mach,
mal kurz?
Ja, bitte.
Warte mal, ich nehme mal den Kopfhörer ab dazu.
Ja.
So, das belästigt mich schon die ganze Zeit jetzt.
Okay. Ja. Gut, schneide ich raus, kurze Pause.
Das wäre schön, ja.
Ja, klar, versprochen.
Andererseits ist es mir auch scheiße.
Nein, ich schneide es raus. Also,
okay.
Ich habe es auch nicht so gern drin. Vielleicht lasse ich es jetzt doch drin, Marco.
Vielleicht.
Egal.
Okay.
Also dein Segen hätte ich, ne?
Ja.
Ja. Jedenfalls tatsächlich die Formate, die jetzt über so dieses kleine private Leben mit irgendwelchen Affären und der Glückseligkeit mit dem Traumprinzen oder der Prinzessin funktionieren, die Formate, die größere Geschichten erzählen, die erzählen in der Tat im Wesentlichen, ja, pessimistische Geschichten. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, naja, es spiegelt letztlich einfach auch das wider, worin wir uns erkennen. Und das Format, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, in dem wir leben, das ist nun mal definitiv pessimistisch.
Ja, das ist
Und
es. Und tatsächlich, wenn du bei Dystopien bist, also ich schaue mir jetzt derzeit Handmaid's Tale an. Ich weiß nicht, sagt dir vielleicht was, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
nope.
Das ist eigentlich eine alte Geschichte aus den 50er Jahren, hat eine Autorin seinerzeit verfasst, das ist jetzt neu verfilmt worden. Gibt auch schon bald eine dritte Staffel bei Amazon. Natürlich ist das nicht mehr alles, was im Buch vorkommt. Da ist jetzt ein neuer Handlungsrahmen dazu. Und es ist halt schon so, ich sehe das, ich glaube, das entwickelt sich dorthin, da kann ich es noch nicht genau sagen, aber bei vielen Filmen, dass am Ende die Dystopie, da wehrt sich dann jemand, da begehrt jemand auf, gibt vielleicht Revolution und man erlebt noch, wie die irgendwie den Umsturz umbauen oder wie die den Umsturz hinbekommen, so muss ich sagen. Und dann ist aber Schluss. Dann kann man sich offenbar schon gar nicht mehr vorstellen, dass die Welt besser wird. Dann ist es ja auch langweilig. Das kommt nur dazu. Ja? Also es ist tatsächlich so, wir sind drauf und dran, die Menschheit als großen Versager zu sehen. Und ich komme nicht umhin zu sagen, ja, in vielen Momenten sehe ich das ganz genauso. Das ist eigentlich sehr traurig. Als Linker müsste man viel positiver sein, was das betrifft. Aber ich bin's nicht. Nicht immer.
Also ich bin es aktuell eben auch nicht und jetzt schon seit einigen Wochen nicht. Und also jeden Tag irgendwie, wenn ich mir so einen Überblick verschaffe und zum Beispiel die Hinweise des Tages auf den Nachdenkseiten lese oder auch bei Google News mal reingucke, wobei das inzwischen auch kaum noch konsumierbar ist, dann frage ich mich hinterher, ach Scheiße, wäre es nicht besser gewesen, du hättest dir das jetzt nicht angetan, du hättest es jetzt nicht gelesen, weil es dann wieder mal um, was weiß ich nicht, jetzt aktuell um Cum und Cum-Ex geht und um Privatisierung und jetzt die Diskussion darüber, ob Merz jetzt ein Millionär ist, ob er sich zur gehobenen oder mittleren, unteren Mittelschicht oder Oberschicht zählt oder was. Ich denke dann immer nur, geht mir weg damit, es interessiert mich nicht. Und
Ja, wobei das ist schon ein Grund, also muss ich schon sagen, jemand, der sich zur Mittelschicht zählt, zwei Zeuge hat und Millionen, kann sich doch beim besten Willen nicht zur Mittelschicht zählen. Also ich bitte dich. Also das ist schon ein Thema, finde ich. Und ich finde es auch gut, wenn man es behandelt. Natürlich behandelt man es dann so lange, bis man kotzen muss. Und das stört mich auch. Es wird alles ausgeschlachtet bis zur letzten Scheiße. Und das geht mir so auf die Nerven.
ja, sehe ich anders. Also, beziehungsweise mit dem Ausschlachten stimme ich dir zu. Aber ob Merz sich jetzt zur oberen Mittelschicht zählt oder nicht, das ist für mich eigentlich nur ein Beleg dafür, wie fernab von der Realität der Mann tatsächlich ist.
Aber das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Da muss man doch sagen, schau mal, der träumt ja, der hat ja überhaupt keine Ahnung, wie es unseren eins geht. Also ich gehöre sicherlich nicht zur oberen Mittelschicht, habe aber auch nicht mehr annähernd zwei Flugzeuge. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du wohnst in Hamburg, euch geht es vielleicht besser. Hast du einen Hubschrauber?
Ja, klar, einen Hubschrauber habe ich.
Ach so, ja, okay, ja gut. Dann gehöre ich offenbar wirklich zum Prekariat, weil ich habe nicht mal das.
Ich habe keinen Hubschrauber. Also,
Ach doch nicht.
nicht. Ich habe das jetzt so ernst gesagt, nicht, dass es das wirklich noch jemand glaubt, weil also dann stehe ich ja ganz dumm.
Dann
Nein,
sind
ich
wir
habe.
beim nächsten Punkt. Dann
Nein,
sind wir
nein.
wirklich tatsächlich direkt beim nächsten Punkt. Du sagst sowas aus Spaß und bist dabei ernst und am Ende findet sich immer irgendein Vollidiot, der das glaubt und der dir dann die Hölle heiß macht. Das macht mich auch, das desillusioniert mich so dermaßen. Sind ja da draußen bloß noch Idioten unterwegs.
Ja, besonders meine Korrektur jetzt, die kann man im Zweifel, man kann sich das Audio herunterladen, kann meine Korrektur runterschneiden und dann nur noch die Hubschraubernummer übrig lassen und dann stehe ich auch dumm da. Aber gut,
Ja.
das ist eine andere Geschichte. Ja, wir wollten noch über Unterwerfung sprechen, so ein bisschen, ne?
Stimmt.
Lass
Jetzt im
uns.
Kontext Wallback oder du willst dich mir unterwerfen oder wie?
Nee, im Kontext Wallback natürlich. Und
Ja.
im Kontext, ja tatsächlich auch im Kontext irgendwie von Visionen, größeren Zielen. Du hast vorhin vom Fünfjahresplan der DDR gesprochen und so weiter. Dass das halt Dinge sind, die wir nicht mehr haben. Und ich habe das Buch ja tatsächlich mir letzte Woche, glaube ich, gekauft. Und bin dann jetzt, gestern bin ich damit fertig geworden und war eigentlich drauf eingestellt, weil ich habe das dann auch noch öffentlich auf Facebook mitgeteilt, dass ich mir jetzt dieses Buch gekauft habe, was dann schon offensichtlich ziemlich schlimm gewesen ist. Also,
du hättest genauso gut zum Gauland, zum Kaffeegränzchen gehen können. Das wäre mindestens genauso schlimm gewesen.
Ja, Sarrazin. Ich musste mir den Vorwurf gefallen lassen. Ich hätte dann auch Sarrazin lesen können. Irgendjemand, der dann früher mal in meiner Kontaktliste war, der mir aber einfach insgesamt zu arschkriecherisch ist, den ich dann irgendwann wieder entfreundet habe, der ist dann auf diesen Wallback Kritikzug mit aufgesprungen und hat dann aus irgendeinem Buch von ihm wohl irgendwas kurz zitiert, wo es halt um ein ganz, ganz schlimmes Frauenbild ging oder so. Und ich habe es dann nicht kommentiert und habe mir nur meinen Teil gedacht und dachte mir dann, okay, also offensichtlich sind wir jetzt dann schon so weit, dass man sich nicht mal mehr frauenfeindliche Romanfiguren ausdenken kann.
Ja. Das ist ja der Punkt, da wollte ich gerade drauf hinaus. Natürlich, Wellbeck schreibt Bücher, der ist Romancier, der schreibt Romane, Geschichten. Mag sein, dass in vielen Personen auch was drin steckt, sicherlich sogar. Aber grundsätzlich muss man nicht davon ausgehen, dass alles, was er niederschreibt, in ihm brütet als niederster Instinkt. Aber diese Leute denken das so.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe letzte Woche gelernt, dass man genau davon ausgehen muss. Das ist im Grunde genommen immer. Grundsätzlich,
immer.
Keine Ahnung, wie viele Bücher hat er geschrieben? 15?
Ja, ich sag
20?
Jetzt mal, nein, es ist so 6, 7, schätze ich.
Ah, nee, ein bisschen mehr sind es, glaube ich, schon. Aber egal.
Ja, wenn du seine Abhandlungen noch mit dazu nimmst und so.
Jedenfalls sind, also wenn's um diese politisch Korrekten geht oder diesen opportunistischen Arschkriecher, den ich eben kurz gestreift habe, dann sind das keine Romane. Sondern das sind Autobiografien. Und selbst wenn es Romane wären, dann dürfte man sie nicht so schreiben, wie sie geschrieben werden, denn man darf auf keinen Fall irgendwie ein falsches Frauenbild vermitteln, selbst wenn man sich eine Romanfigur ausdenkt. Also das ist schon echt ziemlich schräg. Aber egal.
Ja, das ist der enge Meinungskorridor, der herrscht. Da schreibe ich gerade drüber einen Text. Man hat also diesen Meinungskorridor, in dem muss man sich bewegen. Man darf nicht. Also man darf da nicht drüber hinausgehen, selbst nicht bei künstlerischen Geschichten. Das ist schon echt der Hammer. Und das sind Leute, die sagen, sie sind Demokraten, das sind Leute, die sagen, sie sind für die Meinungsfreiheit, aber sie meinen damit natürlich was völlig anderes. Sie meinen nicht das Recht, frei seine Meinung äußern zu dürfen. Sie meinen damit das Recht, frei eine vorgegebene Meinung, die sie formulieren, wiederholen zu dürfen.
Ja, das sind pathologische Meinungspolizisten.
Ich würde sagen, ich bin ja nicht immer politisch korrekt. Ich finde das auch ganz wichtig. Ich finde einfach, es sind Arschlöcher. Können wir uns darauf einigen?
Ja, Arschlöcher.
Ja, schon, oder?
Ja, opportunistische Arschlöcher. Opportunistische Arschlöcher, genau. Ja. Okay, aber davon abgesehen, jetzt habe ich also das Buch ausgelesen und war ja fast enttäuscht. Gar nicht vom Buch, denn der Mann hat eine Sprachgewalt und eine Ausdrucksstärke. Also wer das leugnet, okay, hat für mich keine Ahnung von Literatur. Aber von der Sprachgewalt mal abgesehen, die eigentliche Geschichte, die ja angeblich islamophob sein sollte und die irgendwie Ausländer- und Rassenhass schürt, weil ein so destruktives, feindseliges und aggressives Bild des Islam vermittelt wurde. Tut mir leid, ich konnte das gar nicht entdecken in diesem Buch.
Nein. Also das ist ja das Schöne an dem Buch ist, die Moslems kommen da ja nicht als blutrünstige Monster rüber. Das hat man im öffentlichen Diskurs dann ständig irgendwie so behandelt. Er würde da, also die einen haben gesagt, er würde Islamophobie betreiben und forcieren damit. Die anderen haben wiederum gesagt, er sei ein Held, weil er ja das endlich Punkt bringt und weil er den Mut dazu hat. Tatsache ist, darum geht es in dem Roman eigentlich nur in erster Instanz. In zweiter Instanz geht es um was ganz anderes. Das Interessante ist, dass die Franzosen sich schön dieser politischen Korrektheit unterwerfen. A, nicht einen Kandidaten der Front National zu wählen, sondern lieber einen Islamisten. Und B, dass man sich später, als die Islamisten dann an der Macht sind, auch darin wiederfindet und sagt, na ja, aber jetzt haben wir eine gewisse Ordnung, die wir vorher nicht hatten. Hm. Das ist so die Sucht oder die Sehnsucht des liberalen Menschen, des Menschen im liberalen Gesellschaftssystem, doch wieder eine Art Ordnung und eine Art Erzählung, wenn man so möchte, zu bekommen.
Ja, und das war für mich auch die Kernbotschaft des Buches. Ich meine,
Ja, genau.
der Protagonist, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, vielleicht gibt es ja dann doch den einen oder anderen,
Ach, der war doch schon im Fernsehen als Film, den haben.
ja, vielleicht wird er ja dann heimlich doch noch gelesen oder so. Jedenfalls, ich will nicht zu viel verraten, aber für mich hat es sich halt so dargestellt, dass der Protagonist, ein Hochschullehrer, im Grunde genommen komplett frustriert mit seinem Leben ist. Weil er
Das sind
nämlich.
Wallback-Figuren immer.
Gut,
Immer.
okay, das war jetzt mein
Der kann
erstes
sich,
von
glaube ich,
ihm.
Menschen in der modernen Gesellschaft, ja, der nimmt so Typen wie uns, bloß noch ein bisschen kaputter und mit Alkoholproblem.
Ja.
Aber ja, aber es ist tatsächlich so, unzufriedene Menschen kommen bei ihm immer vor.
So, und letztlich hat sich diese Unzufriedenheit ja nicht nur durch den Protagonisten gezeigt, sondern im Prinzip auch durch die anderen beteiligten Figuren, die alle mehr oder weniger ihren rechten Platz in der Gesellschaft gefunden haben, ohne sich aber wirklich ausgefüllt zu fühlen. Und eigentlich, also speziell die Romanfigur, der Protagonist, der ist ja nun wirklich jemand, er spricht dann ja auch zwischendurch schon über Selbstmord, weil eigentlich, ach, im Grunde genommen, er hat seine Dissertation veröffentlicht und hier und da noch mal ein paar Artikel in irgendwelchen Fachzeitschriften und hat halt, schleppt halt regelmäßig Studentinnen ab. Das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder ein Grund dafür, den Protagonisten ganz, ganz schlimm zu finden.
Er ist nicht bindungsfähig.
Wohlgemerkt eine Romanfigur, genau, er ist nicht beziehungsfähig. Eine Romanfigur, die nicht beziehungsfähig ist, geht natürlich gar nicht. Und der ja sich nicht mal großartig für Politik interessiert, das ist ja auch ganz interessant. Und eigentlich erst so, nachdem jetzt die Wahlen stattgefunden haben und der zweite Wahlgang und so, und dann zeichnet sich da irgendwie so eine Koalition mit der muslimischen Brüderschaft ab und die Linken, die machen dann ja irgendwie auch noch mit und sagen, na gut, könnte Schlimmeres geben und so. Und dann irgendwann fängt er ja an, sich tatsächlich doch irgendwie für diese politische Entwicklung zu interessieren. Zuerst, weil er Angst bekommt, was wird denn jetzt aus mir? Und dann, last but not least, weil er ja durchaus feststellt, ja, wie du schon eben gesagt hast, ist eigentlich gar nicht schlecht. Also, das hat jetzt alles wieder seine Ordnung und man kann sich auch über die Rolle der Frau oder die Tatsache, dass ich mir jetzt, je nachdem, wie viel ich verdiene, irgendwie zwei, drei oder vier Ehefrauen nehmen kann und dass die jetzt in der Uni plötzlich alle verschleiert rumlaufen, findet er natürlich auch nicht so prickelnd irgendwie. Er steht ja mehr auf enge Hosen und kurze Röcke. Ja, es ist jetzt alles nicht hundertprozentig super, aber im Prinzip, ja. Also ich habe mehr Orientierung, als ich vorher gehabt habe.
Genau. Es sorgt jemand für Ordnung, für Vorgaben. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde gut, könnte mir das. Aber das ist es, was Welbeck, glaube ich, mit dem Roman sagen will. Der liberale Mensch oder der Mensch im liberalen System sucht tatsächlich nach irgendwelchen Sinnkriterien und die findet er nicht. Und dann kommt tatsächlich die Muslimbrüderschaft und die gibt ihm Sinn, weil letztlich alles andere als dieser Liberalismus tatsächlich Sinn hat. Nur unser System hat keins. Hat keinen.
Ja, und damit sind wir eigentlich beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs angelangt, nämlich dass uns tatsächlich größere Ziele, ich meine, ich habe ja schon die potenzielle Abschaffung von Hartz IV, an die ich definitiv nicht glaube, zumindest im Moment nicht, aber die habe ich vorhin ja schon sozusagen als höheres Ziel dann definiert, sehr
Aber sind wir
wohlwollend.
mittlerweile so ärmlich, dass wir das als bewerten? Das ist es ja eigentlich gar nicht. Wir reden hier einfach nur von einem sozialgesetzgeberischen Akt, der verändert werden muss. Aber so diese ganz große Perspektive ist es nicht. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass man da nichts machen muss deswegen, sondern schon, da muss man schon was tun. Aber das ist nicht der ganz große Wurf.
Nee, aber
Der
das hat
ganz
das.
große Wurf wäre, wenn man wieder das politische Primat stärkt, wenn man wieder den Republikanismus stärkt, wenn man sagt, in Zukunft ist es wieder wichtig, nicht, dass irgendeiner Profit irgendwo erzielen kann, sondern die Gesellschaft muss was davon haben, wenn etwas erwirtschaftet wird und so weiter und so fort. Das sind große Themen, die müsste man wieder zentral in die Politik bekommen. Ich sehe nur keinen, der es machen würde. Und Habeck, der große Philosoph, ist, glaube ich, auch nicht die Person, die sich da reinhängen würde oder reinknien würde.
Also Habeck und erstmal stimme ich dir zu. Also Hartz IV, klar, da muss dringend unbedingt was passieren, aber das ist tatsächlich kein größeres Ziel. Ich meine, wenn sich Klöckner oder Scheuer daran abarbeiten, dass sie die Industrie, die Lebensmittel- oder Autoindustrie auf freiwillige Verpflichtungen, also ich meine, wer soll denn darüber noch lachen? Also das ist ja ein Witz. Und darüber hinaus ist es tatsächlich so, dass halt ein größeres Ziel wäre, zu sagen, Politik vor Wirtschaft.
Genau. Allgemeinheit vor Wirtschaft natürlich erstmal und dann.
Ja, von der Kompetenz her, von der Kompetenz
Politik
her.
Politik entscheidet und
genau,
nicht Wirtschaft.
Genau, genau. Und Stichwort freiwillige Selbstkontrollen oder Selbstverpflichtungen, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Und solange sich daran nichts ändert, und der Punkt ist ja, dass die Wirtschaft, die Märkte, die Finanzindustrie, die Großkonzerne, die merken das natürlich auch, logischerweise, die haben ja sowieso überall ihre Hände im Spiel. Solange die merken, dass sie nicht wirklich reguliert und reglementiert werden und auch bestraft werden, wenn sie sich an die Regeln, die ja mittlerweile sowieso aufgeweicht sind, nicht mehr halten, solange hören die damit nicht auf. Ist doch ganz logisch. Warum sollten sie auch? Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Wenn ich von Kladden wäre oder so und keiner funkt mir dazwischen, ja, dann mache ich halt weiter mit meinem Scheiß, ist doch klar. Und das ist das, was die Menschen erleben. Und das führt zu Politik und Politikerverdrossenheit. Punkt aus.
Stell dir mal vor, das würde Schule machen. Man würde die Steuergesetzgebung lösen, weil man sagt, jeder Bürger verpflichtet sich freiwillig in Zukunft ehrliche Angaben zu machen. Das ist doch lächerlich, das kann man sich doch gar nicht vorstellen.
Ja. Aber in dieser Welt leben wir.
Ja, weiß ich. Muss ich auch sagen, dieser große Schwenk von den Grünen und von der SPD, die jetzt so tun, als sei der Mensch an sich gar kein fauler Hund, wie Habeck schrieb, das halte ich natürlich auch für Quatsch. Also natürlich braucht man Regularien und jetzt einfach so zu tun, als sei der Mensch einfach nur eigentlich ein sehr edles Wesen und man habe das jahrelang unterdrückt mit Hartz IV, ist ja auch Quatsch. Das sind so Extreme. Erst musste man den Mensch kontrollieren und Anreize setzen und Druck machen und kürzen und sanktionieren und was weiß ich alles. Und jetzt auf einmal reden sie so, als bräuchte uns da gar nichts mehr in die Richtung. Jetzt ist alles gut und der Mensch wird dann aufblühen, wenn es keine Kontrollen mehr gibt, wenn es keine Bedürftigkeitsprüfungen mehr gibt, wenn es überhaupt keine Verpflichtungen mehr gibt. Vielleicht muss man auch am Ende Hartz-IV-Empfänger gar nicht mehr in Arbeit vermitteln. Vielleicht lassen wir das auch komplett fallen. Die Arbeitsvermittlung, die kostet ja eh so viel Geld. Aber ich muss sagen, trotz allem wünsche ich mir schon eine Lohnersatzleistung, die trotz allem noch versucht ist, die Leute irgendwie in Arbeit zu vermitteln, um denen auch eine Perspektive zu geben. Letztlich ist es so, von einer Lohnersatzleistung heimzusetzen, erfüllend ist das für viele auch nicht. Also leider ist es ganz oft so, dass Menschen Arbeit als Sinnstiftung sehen. Leider, jetzt lassen wir es mal dahingestellt, viele finden das ja auch gut, das ist ja auch okay. Aber ich denke schon, Arbeitsvermittlung ist ein wesentlicher Punkt und der muss auch bleiben. Und jetzt so zu tun, als sei der Mensch an sich ein edles Wesen, jetzt aufblüht, wenn Hartz IV nicht mehr so rigide ist, das halte ich auch für Quatsch.
Also wenn Hartz IV nicht mehr so rigide ist, wird kein Mensch aufblühen. Davon gehe ich auch nicht
aus.
Ja,
das denke ich eben auch nicht.
Es wird auf jeden Fall den vielen, vielen wirklich schlimmen Fällen wird es ein bisschen besser gehen. Und auch das ist ja im Prinzip kein großes Ziel. Das ist eine zwingend notwendige Maßnahme,
ja,
um tatsächlich die absolut minimalen Grundbedürfnisse sicherzustellen. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Wir sprechen hier ja nicht über einen großen Wurf. Wir sprechen hier über eine Korrektur eines Systems, das ich jetzt mal Hartz IV nenne, das so menschenverachtend ist aufgrund der ganzen Sanktionierungspraxis, dass man darüber eigentlich überhaupt gar nicht diskutieren darf, dass das in der Form natürlich nicht funktionieren kann. Und wenn man die übelsten Sanktionen abschafft und wenn man wirklich die Zwangsmaßnahmen abschafft, die auch mit Fördern oder Fordern überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch mit Niedermachen, Kleinmachen und Fertigmachen, dann ist das kein großer Wurf. Dann sollte das normalerweise eine humanistische Selbstverständlichkeit sein. Und daraus
Das sehe ich genauso. Also natürlich, die Sanktionen müssen weg. Bin ich ganz sicher, dass das nicht geht. Aber diese harten Sanktionen, die dann teilweise wirklich das ganze Geld zusammenstreichen und so weiter, das geht ja nicht. Da ist ja teilweise die Miete sogar zusammengestrichen und selbst die Krankenversicherung läuft teilweise nicht weiter. Hm. Also das ist ja quasi eine Einladung, jemanden in die Obdachlosigkeit zu überführen. Hm. Das geht natürlich nicht. Und man muss wahrscheinlich auch eine Art Interventionsmöglichkeit schaffen für Hartz-IV-Empfänger, die von ihren Fallmanagern gegängelt werden, dass die da auch wirklich eine Handhabe haben, diesen Typen loszuwerden oder diesen Typen eins überzubraten irgendwie. Hm. Vielleicht sollen wir purgen. Kennst du Purge? Da sind wir wieder bei einer Dystopie übrigens.
Ja, also ich hab den Film gesehen, den fand ich wirklich stark mit Ethan Hawke, ne?
Das war der erste. Dann gibt es ja noch weitere mittlerweile. Es gibt eine Serie mittlerweile, es gibt mehrere Teile auch mittlerweile. Ethan Hawke war der erste Teil, der erste Film. Das ist richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich finde keinen Film wirklich total gut. Aber die Idee des Purgens, das ist auch so eine Idee von Kunstschaffenden, die versuchen, Science Fiction oder irgendwas Dystopisches zu kreieren. Einmal im Jahr ist in Amerika, da haben die neuen Gründerväter die Macht übernommen. Und einmal im Jahr besteht die Möglichkeit, zwischen 19 Uhr und 7 Uhr in der Früh alle Verbrechen zu begehen, die man begehen will. Und das gilt nicht als Verbrechen. Also man kann morden, man kann raubschatzen, man kann vergewaltigen, man kann stehlen und so weiter und so fort.
Genau.
Das führt nicht zur Verurteilung, sondern das ist so eine Art Ventil, das die neuen Gründerväter geschaffen haben. In den späteren Teilen kommt raus, dass es natürlich so schon eine klassistische Komponente hat. Man wollte die ganzen Unterschichten ausmerzen und so weiter. Im ersten Film kommt das noch nicht so vor. Das ist schon eine Idee. Also insofern, auch da sieht man mal wieder, eine positive Vorstellung von Zukunft, gibt es nicht.
Ja, also ich habe den Film mit Ethan Hawke gesehen, den fand ich wirklich, das war gutes, unterhaltsames Kino, durchaus mit, ja, gewissermaßen einer Botschaft, denn dahinter stand ja dann auch noch die Unterstellung, dass halt über den Rest des Jahres, abgesehen von dieser Purge-Nacht, dann eben die Kriminalitätsraten wohl massiv nach unten gegangen sind und so, und dann soll man sich halt dann in dieser einen Nacht ein Ventil schaffen. Wie gesagt, ich fand den Film spannend, ich habe dann jetzt weitere Filme habe ich da nicht mehr gesehen, wir haben vor kurzem die Serie angefangen. Ich glaube, da haben wir bei der zweiten Folge dann aufgehört, weil ich irgendwie die Figuren zu blass fand und die Dialoge haben mich auch nicht überzeugt und so. Aber
Das ist
ist.
zutreffend. Ich hab sie angeschaut, sogar bis zum Schluss. Hat nicht überzeugt. Die Figuren sind blass, die Geschichte ist teilweise sehr banal. Und ja, also insofern, du hast nichts verpasst.
Ja,
Aber
genau.
wir wollen ja gar nicht über Purge reden. Ich würde sagen, wir kommen schon langsam zum Ende.
Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Also, wir
Bevor man uns
können
purgt.
vielleicht, genau. Vielleicht, also ganz kurz möchte ich ganz, ich möchte doch noch mal ganz kurz was in Richtung Grüne losschießen, die ja wirklich zumindest im Moment einen regelrechten Hype erleben. Und für mein Empfinden ist es so, dass das wirklich zu, ich schätze mal 95% tatsächlich an den beiden Hauptakteuren Baerbock und Habeck liegt. Das muss man ihnen lassen. In der Außendarstellung, im Außenauftritt ein so Schwiegertochter, Schwiegersohn ähnliches, sympathisches Bild vermitteln, dem sich im Moment, ist mein Eindruck, wirklich ganz wenige Leute nur entziehen können. Aber ich habe sie tatsächlich so in den letzten 2 Monaten, jetzt Habeck, Baerbock und einmal oder zweimal war dann auch noch der Anton Hofreiter dabei, der ja sowieso so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Auf jeden Fall habe ich die beobachtet und festgestellt, die arbeiten mit Worthülsen in absoluter Vollendung. Also ich habe das Gefühl, dass die sich in ihrer Vorbereitung auf die Karriere, die sie jetzt anstreben und die ja relativ gut anläuft, zu 80% wirklich nur mit Rhetorik und Kommunikation auseinandergesetzt haben, mit der Frage, wie man einen guten Außenauftritt hinlegt und das tatsächlich relativ gut umsetzen. Allerdings, und das ist das Interessante, wenn man dann wirklich mal genauer hinhört, und es gibt ja zuweilen auch die Journalisten, die dann zum Beispiel sagen, ja, wie ist denn das beim Hambacher Forst? Das habt ihr doch damals mitgetragen, zum Beispiel. Oder wie ist denn das in Frankfurt mit der Fluglärmreduzierung? Da habt ihr mit den Grünen doch auch nichts gemacht. Wenn sie tatsächlich auf solche konkreten Dinge angesprochen werden, da kann man sie dann wirklich entlarven. Aber man muss dann eben auch hinhören, weil sie nämlich konsequent, und das habe ich jetzt 3 oder 4 Mal in Talkshows beziehungsweise Interviews erlebt, weil sie konsequent auf diese Fragen oder auf diese Vorwürfe konsequent überhaupt nicht eingehen. In keinster Weise. Ich meine, das machen
Ja.
andere Politiker auch nicht. Also, da haben sie jetzt das Rad nicht neu erfunden oder so. Aber
Also
sie machen das, ganz kurz noch, Roberto, ich bin gleich fertig.
ja.
Sie machen das auf eine gewissermaßen so charmante Art und Weise, dass die Zuhörer nicht in der Lage sind, sogar auf Nachfragen, wenn der Journalist nachfragt und sagt, ja Moment, wir hatten jetzt aber über den Hambacher Forst gesprochen, dann dödeln die wiederum irgendwie und erzählen irgendwas über Klimaziele und so weiter und so fort, ohne auch nur mit einem Satz den Hambacher Forst zu streifen. Und ich denke mir so, wow, Wahnsinn, dass die damit durchkommen.
Aus meiner Sendung würde ich so jemand rausschmeißen, das möchte ich bloß mal dazu sagen. Aber tatsächlich wundert es mich, dass die Leute noch so auf Schwiegertochter, Schwiegersohn-Typen stehen. Also da muss ich sagen, da wäre mir die Nahles weitaus sympathischer, wenn sie ihre guten Momente hat. Also wenn sie dann sagt, eins auf die Fresse, dann finde ich, das hat das schon mehr Charme als alles andere, was man so kennt von diesem gleichgeschalteten, überkorrekten Gedudel, ich kann das nicht mehr hören, da wäre mir die Nahles schon lieber. Wenn sie inhaltlich natürlich...
Also ich würde sagen, wenn ich so einen Satz von ihr lesen würde, dann gehe ich da mit. Aber wenn ich sie dabei sehe und höre, dann ist Feierabend.
Also. Ja gut, aber das ist deine persönliche Antipathie.
Ja,
ich glaube, die könnte schon besser sein. Aber das Problem ist, glaube ich einfach, dass die ganze Riege um sie rum, also ich will nicht sagen, dass sie jetzt ein Opfer ist oder so, das nicht, aber die ganze Riege beeinflusst sie schon. Ich schau dir den Oppermann an, von dem kannst du nicht ernsthaft was Anständiges erwarten oder den Stegner, der bloß immer empört ist. Ja, eigentlich schade um die Nahles. Ich glaube, zu besseren Zeiten, zu linkeren Zeiten wäre die vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Unkommentiert.
Ja, kannst du zur Kenntnis nehmen, ist ja egal. Ja. Was ich nur sagen will zu den Grünen, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen. Also ich glaube tatsächlich, die Grünen müssen einen Teil ihrer Parteifinanzierung direkt der AfD übergeben, weil ohne AfD gibt's diese Grünen in dieser Konstellation heute nicht. Es ist die einzige Partei, die sich wirklich null einlässt mit der AfD, sondern wirklich einen rigorosen Konfrontationskurs fährt. Ich glaube tatsächlich, und die Leute haben natürlich das Bedürfnis, jetzt das Gegenteil von der AfD zu wählen, und das ist für sie sind für sie die Grünen. Also ich glaube, ohne AfD gäbe es die Grünen in dieser Konstellation auf keinen Fall.
Ja, aber auch nicht ohne die Reaktion der etablierten Parteien auf die AfD.
Ja, natürlich, das kommt noch dazu, das ist ganz klar. Ja, und auch mit der Reaktion der Linken auf die AfD.
Ja, ja, also die Grünen haben natürlich im Gegensatz zu SPD, CDU oder ja, FDP, die läuft ja unter ferner Liefen im Moment. Aber die Grünen haben natürlich das Glück, dass sie tatsächlich im Gegensatz zu CDU und SPD sagen können, ja, wir sind nicht rechts. Und CDU und SPD müssen in einer Tour versuchen zu erklären, dass sie auch nicht rechts sind. Und damit scheitern sie ja wiederholt und immer wieder grandios. Und das Problem haben die Grünen tatsächlich nicht.
Ja, wobei, das könnte man ihnen durchaus auch teilweise unterstellen, wenn du
dir. Ja, das würde ich auch tun. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung haben sie das Problem nicht.
Aber nicht mehr heute. Also heute unterstellen wir den Grünen nichts mehr.
Ja, würde ich auch vorschlagen. Ja, wir haben jetzt doch wieder ein paar Minuten auf der Uhr und wir haben, das möchte ich noch kurz sagen, ein neues Programm, um uns zu verbinden, ausprobiert. Wir haben uns von Skype verabschiedet und ich für meinen Teil kann zumindest sagen, die Sprachqualität ist deutlich besser. Ich bin gespannt, was die Hörer sagen. Leider hat es tatsächlich zwischendurch immer mal wieder ein paar kurze Abbrüche deinerseits gegeben.
Ich habe aber ein oder zweimal auch gedacht, dass es bei dir abbricht. Kann durchaus sein, dass da mal ein Wort fehlt. Aber es war wirklich immer so kurz, dass ich gar nichts gesagt habe.
Ja,
ich wollte dich in deinem Redeschwall nicht aufhalten.
Ja, das Problem ist, dass ich natürlich jetzt meine und deine Spur aufnehme. Das heißt, wenn du mich kurz mal nicht hörst, ist es nicht so schlimm. Wenn ich dich kurz nicht höre, heißt das, dass auch mein Aufnahmeprogramm dich kurz nicht hört. Aber wir sehen und hören mal, wie es dann in der Sache geworden ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem neuen Programm. Also sollte es hier hin und wieder ein paar Abbrüche gegeben haben, dann liegt das vielleicht an Kinderkrankheiten. Aber insgesamt bin ich mit dem Klang deutlich zufriedener als mit Skype. Das klingt ja immer so ein bisschen garagenmäßig.
Wir haben ja, es ist ja auch ein Zeichen dafür, wir haben über Desillusionierung gesprochen und über Dystopien und die Menschheit bringt es offenbar nicht mal zustande, ein anständiges Chatprogramm zu entwerfen. Also wir sind wirklich in der reinsten Abwärtsbewegung.
Wir werden alle sterben, so viel ist sicher.
Das ist ziemlich sicher.
Ja, in diesem Sinne, Roberto, ja, ob es mir jetzt Spaß gemacht hat, es macht mir eigentlich immer Spaß, mit dir zu reden, aber.
Alter Schleimer. Ja, ich gebe es zurück.
Thema war ein bisschen schwerere Kost heute, aber anyway, es entspricht ja nun auch einmal einfach unserer Grundstimmung, die wir im Moment so durch die Gegend tragen. Und dann können wir auch mal drüber sprechen, was soll's.
Ja eben, und einfache Themen kommen auch wieder Ende des Jahres. Rückblick.
Wir machen wieder unseren wunderschönen Jahresrückblick. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und
Ja.
der wird ganz, ganz positiv. Und da werden wir wieder viele interessante Details zutage fördern, was das Jahr 2018 denn alles so gebracht hat. Da ist Andi dann auch auf jeden Fall wieder mit dabei. Und wenn er dann in dem Meeting ist, dann müssen wir ihn da irgendwie rausziehen.
Ja, wobei ich bin ein bisschen am Hadern, ob er wirklich ein Meeting ist. Ich habe nämlich zwischendrin mal eine WhatsApp bekommen und da hat er mir geschrieben, dass er sich gerade einen neuen Gin gemacht hat. Ich glaube, der hat uns beschissen. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich mit ihm ausbaden muss.
Das wird natürlich noch ein Nachspiel haben und zwar übelste Art und Weise.
Ja, übel vielleicht nicht, aber mit ein bisschen Tonic und Eis werde ich mit mir reden lassen.
Richtig, genau, ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wir haben übrigens aufgezeichnet heute am Montag, den 19.11. und publiziert wird voraussichtlich dann, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch, spätestens Donnerstag. Wir müssen uns ja sowieso noch mal über Publizierungstermine unterhalten. Also diese Woche auf jeden Fall wird noch publiziert.
Alles klar, dann bis bald.
Bis bald, einen schönen Abend. Ciao.
Ebenso, tschüss.